Ich komme als Makler zum Eigentümer, ja, habe mir total genau überlegt, was denn der Wert dieser Immobilie sein soll. Und der Eigentümer hält den Daumen in den Wind und kommt mit einem völlig anderen Kaufpreis um die Ecke. Wie gehe ich damit um? Wir wollen jetzt eben dem Eigentümer klar machen, es kommt nicht auf seine Tasche an, auf sein Portemonnaie, das er voll machen möchte. Es kommt auf das Portemonnaie des Käufers an, das geleert werden wird. Ja, das ist die Storyline, die am Ende des Tages eigentlich relevant ist. Wir können durch unser System also tatsächlich eine Nachfrage berechnen. Wir können, ohne dass das Objekt jemals auf dem Markt online gewesen ist, die Nachfrage eines Objektes bestimmen. Das ist erstmal eine erste klare Aussage, die den meisten Eigentümern in der Form überhaupt nicht klar ist. Was kostet das eigentlich tatsächlich den Käufer dieses Objekts? Weil es geht ja nicht um den absoluten Kaufpreis, sondern immer um die Rate in den allermeisten Fällen. Wir reisen jetzt also zinstechnisch 3 Jahre in die Vergangenheit und simulieren hier wirklich mal 560.000 Euro vor 3 Jahren zu 430.000 Euro heute. Und was sehen wir? Fast die gleiche Finanzierungsrate, fast die gleiche Nachfrage und sogar ein geringeres Einkommen, das notwendig ist. Ich zahle also heute mehr Einkommen für einen niedrigeren Kaufpreis als vor 3 Jahren. Etwas, das jeder Immobilienmakler in Deutschland sozusagen auf dem Bierdeckel hinbekommen sollte. Jetzt kommt nur der ganz große Schlüssel. Schöne, bunte Bilder. Der größte Konkurrent des Immobilienmaklers ist der Private. Und wenn ich jetzt ein Privater bin, ja, wenn man sich mal anguckt auf dem Markt, es verkaufen nicht 90-jährige Häuser. Ja, wer ist auf dem Markt unterwegs? Jemand, der 40, 50 oder 60 ist, sozusagen, der ist völlig digital nativ. Ja, der weiß, wie Google funktioniert, der nutzt auch ChatGPT. Guckt euch mal an, welche Demographics ChatGPT und so weiter und so fort hat. Ne? Die Leute, die haben ein Handy zu Hause, die haben ein Smartphone, die tippen da auch ein, wie kann ich meine Immobilie bewerten und so. Dann kommt, tipp das mal bei ChatGPT ein, guck mal, was rauskommt. Ja, wie kann ich meine Immobilie verkaufen? Und wenn ich jetzt als Immobilienmakler nicht die beste Customer Experience liefere, die ich überhaupt bieten kann, technologisch, persönlich, vom Dienstleistungscharakter her und so weiter und so fort, boah, das geht noch 3, 4, 5 Jahre gut.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Einen wunderschönen guten Tag aus dem erneut sonnigen Köln. Ich bin remote verbunden mit Lars Eickhoff, Gründer und Geschäftsführer von Deep Immo. Und unser Thema wird heute der Objekteinkauf sein. Wir wollen einmal entmystifizieren, wie relevant denn eigentlich der Immobilienmakler vor Ort ist, wie relevant die Daten von Deep Immo zum Beispiel sind, was unterstützen kann, was helfen kann im Objekteinkauf. Ich bin gespannt, wie relevant Daten hier unterstützen können. Der Lars hat mir angekündigt, ein paar hochinteressante Zahlen dabei zu haben. Werden wir gleich zu einsteigen. Lieber Lars, schön, dass du die Zeit für den Immokaiser-Podcast nimmst.
Ja, ich freue mich ausgesprochen, heute meine Audienz beim Kaiser erhalten zu haben. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und habe vor allem natürlich auch persönlich hohes Interesse an dem Thema. Finde ich richtig cool, das wieder gemeinsam zu sprechen. Und wie du schon angekündigt hast, dass der große Mythos Akquise, ist es wirklich der Flaschenhals, von dem wir alle sprechen, oder das Gegenteil davon? Das sollen wir heute mal so ein bisschen anhand von einer Umfrage, die wir unter unseren Kunden gemacht haben, und konkreten Marktzahlen und Daten und Fakten entmystifizieren. Und da freue ich mich wirklich drauf, dass wir das mal locker gemeinsam angehen wollen.
Vielleicht braucht man den Makler ja gar nicht mehr im Einkauf, wenn die Daten von selbst überzeugend wirken und der Verkäufer eigentlich nur noch auf "Ja, ich will verkaufen" klicken muss, dann haben wir uns ja alle gemeinsam ganz viel gespart, ja, oder?
Du steigst direkt ein mit dem Horrorszenario, ja?
Nee, machen wir jetzt nicht. Wir starten, wie wir immer in den Podcast reinstarten, mit unserer Schnellfragerunde. Die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1. Wo lädst du eigentlich außerhalb deiner eigenen 4 Wände deinen eigenen Akku auf?
Du, ehrlich gesagt, mir macht Arbeit ziemlich viel Spaß. Ich genieße das sehr. Wir haben ein cooles Team. Also das soll jetzt gar nicht so eklig klingen. Die Leute kennen mich hier gar nicht. Es klingt total schlimm, was ich erzähle. Für mich lädt Arbeiten das Ganze auf. Und ansonsten laufe ich gerne durch München, mache Sport. Fahr gerne mal. Ich muss immer viel rumreisen, also sowohl beruflich als auch privat. Also wenn ich mal irgendwie 5 Stunden frei habe, dann muss direkt rausgehen irgendwo hin. Und das ist so ein bisschen das Thema. Aber der Akku ist gerade eher nicht im Auflademodus bei mir. Vielleicht ist deshalb die Antwort so ein bisschen unprofessionell, weil ich dir gar keine richtige Antwort gerade geben kann.
Vollblutunternehmer, Startup, Gründer, der alles dafür tut, dass das Unternehmen floriert und zum Einhorn wird.
Man rutscht da ja so rein, weißt du?
Dann ist natürlich die nächste Frage, wir sind in dem Immobilien-Podcast. Hast du selber Immobilien?
Ich selber habe tatsächlich keine Immobilien. Ich habe ein Unternehmen, das ist teuer genug. Nee, ich habe selber keine Immobilien. Ich bin 28 Jahre alt, habe vor Dieb Immo in der Unternehmensberatung gearbeitet. Da lernt man klassischerweise viel und verdient aber wenig. Und entgegen aller Mythen ist das als Startup-Gründer noch schlimmer. Ja, da verdient man noch weniger als Unternehmensberatung. Insofern habe ich keine eigenen Immobilien, bin aber hochgradig interessiert natürlich und werde mir auch in Zukunft, sollte dann mal der ein oder andere Euro an der Seite liegen, mich mit dem Thema eigene Immobilieninvestments intensiv beschäftigen.
Aber die Unternehmensberatung, in der du vorher gearbeitet hast, die hat schon einen Immobilienkontext, PwC zum Beispiel.
Korrekt. Ja. Genau, ich habe bei PwC gearbeitet in der Transaktionsberatung. PwC ist ja nicht so der klassische Wirtschaftsprüfer, sondern eben auch ein großes Beratungshaus. Und da in einem Team, das hat sich Financial Modeling, Valuation Analytics geschimpft, für den Real Estate, also für den Immobilienbereich eben. Bedeutet, wenn jetzt in Deutschland irgendwie ein großes Immobilienportfolio verkauft, bewertet werden sollte, dann lag das eben bei diesem Team auf dem Tisch. Und wir haben dazu dann eben die Excel-Modelle sozusagen, die großen Tapeten entwickelt, gebaut und durchdacht, die Business Cases für solche Transaktionen gerechnet. Und in dem Zusammenhang ist auch ein größerer Teil dessen, was nachher in der Idee Dieb Immo gemündet ist, auch entstanden.
Mhm. Und die dritte Frage betrifft dann deine handwerklichen Fähigkeiten auf einer Baustelle?
Das ist tatsächlich etwas, wo ich sehr den Akku auflade. Ne? Also wir haben so ein ganz kleines Ferienhaus in der Familie und da werkeln wir alle zusammen immer wieder mal dran rum, bauen irgendwie eine Terrasse oder streichen mal oder reißen irgendwie reißen Baum ab, das macht man nicht mehr heutzutage. Also so Aktivitäten in diese Richtung halt. Das mache ich extrem gerne. Ne? Also ich kann jetzt von mir aus wahrscheinlich keine Wand mauern, aber ich habe da extrem viel Spaß dran, irgendwie, ich sag mal, handwerklich aktiv zu sein und muss auch zu Hause dann immer irgendwie alles selber hinfuschen, bevor dann der Handwerker kommt und es doch wieder richten muss. Also da habe ich schon viel Spaß dran und baue total gerne IKEA-Sachen auf, also da mit Anleitung übrigens. Ja.
Oh, einer wenigen Männer, die Anleitungen lesen.
Ja, pass auf, der Trick ist ganz einfach. Die haben sich ja was bei gedacht bei IKEA. Ja? Da sitzen ja 1000 Ingenieure, die sich clever überlegen, in welcher Reihenfolge man jetzt welche Schraube in dieses Spanbrett nageln soll. Und da maße ich mir nicht an, das besser zu können. Und deshalb habe ich nach dem ersten Mal Pax aufbauen, Boden war oben, gelernt, liest halt mal die Anleitung, macht genauso viel Spaß. Und sozusagen die Selbsterkenntnis habe ich dann doch auch.
Ah, bei Pax, da triggerst du gerade bei mir was im Gehirn. Ich habe da wirklich ein paar ganz üble Erfahrungen mitgemacht, diesen Kleiderschrank zusammen zu dübeln. Aber ich schiebe das jetzt alles mal beiseite, weil ja, wir wollen ja nicht über Dieb Pax oder Dieb Schrank sprechen, sondern über Dieb Immo.
So ist das.
Lars, dann stell dich doch mal bitte selbst vor, was sollten die Immo-Kaiser-Podcast-Hörer über dich eigentlich wissen?
Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin Mitgründer des Unternehmens Dieb Immo und es gibt es dieses Jahr seit 5 Jahren. Wir sitzen in München und beschäftigen uns ganz im Wesentlichen mit der Fragestellung, dass wir, wie viele Marktteilnehmer erkannt haben, es gibt tatsächlich eine Sache, die noch intransparenter ist als der Waschmaschinenkauf, der Immobilienkauf. Und ganz im Speziellen ist es so, dass vermeintlich in der Akquise der Flaschenhals liegt. Klassisches Problem. Ich komme als Makler zum Eigentümer. Ja, habe mir total genau überlegt, was denn der Wert dieser Immobilie sein soll. Und der Eigentümer hält den Daumen in den Wind und kommt mit einem völlig anderen Kaufpreis um die Ecke. Wie gehe ich damit um? Und wir sind total fasziniert von dem neuen Trend der Immobilienwirtschaft. Ja, nicht mehr Lage, Lage, Lage. Daten, Daten, Daten sind das Stichwort. Wir haben also ein System entwickelt, das Real Estate OS, mit dem ich als Immobilienmakler datengestützt im Rahmen des Transaktionsprozesses Entscheidungen beim Eigentümer herbeiführen kann. Das Ganze zerlegen wir gleich mal gemeinsam so ein bisschen in die einzelnen Schritte. Wie funktioniert das? Wie kann man das einsetzen? So sind wir unterwegs. Wir sind mittlerweile knapp 20 Leute in der Firma, sind dabei ein sehr spezialisiertes Team. Wir kommen alle aus der Real Estate Branche, alle von hochwertigen und ich sag mal, guten Unternehmen, Kollegen von Springer dabei, von Bildhaus, Bau24, ich selber komme von PwC als Background, unser CTO kommt von PayPal, haben also alle so die ein oder andere interessante Station hinter uns gehabt und uns jetzt wirklich zur Mission gesetzt, die Transaktionsentscheidung, im Primären eben auch die Akquiseentscheidung des Immobilienmaklers einfach zu gestalten. Lass uns den Immobilieneinkauf einfach machen. Akquise peasy.
Akquise peasy. 20 Leute ist ja schon ein Wort, die auf dem Gehaltszettel zu haben, ja, und da monatlich auch Gehälter zu überweisen. Wie verteilt sich das zum Beispiel? Also wo arbeiten diese 20 Leute? Sind das eher Marketing, Vertriebis, Entwickler? Gib uns mal eine Orientierung, wie sich das verteilt.
Ja, super gerne. Also wir sind Softwarehersteller vom Herzen. Wir definieren uns auch 100% immer über das Produkt. Also bei uns ist das absolut im Zentrum des Ganzen. Das bedeutet, wir sind ein klassischer Softwarehersteller. Ja, also bei uns arbeitet der große Teil des Teams aktuell im Engineering-Team, so nennen wir das. Und wir haben daneben noch das sogenannte Data-Team. Also wir haben zwei Teams, die sich mit dem Thema Software beschäftigen. Als großer Datensammler, wie man so mal vom Maklerkunden von uns hört, haben wir ein eigenes Data-Team eben. Und eben das Sales-Team. Ich würde sagen, wir sind 2/3 im Engineering-Team aktuell und 1/3 im Sales. Und so sind wir da aufgestellt. Ne? Das ist nahezu vollständig in Deutschland. Wir haben so den Trend bei uns in der Firma, dass brasilianische Softwareentwickler mit deutschem Nachnamen, ich verrate jetzt unser Geschäftsgeheimnis, ja. Ich weiß ja, dass du eine große Community hast. Also wenn ihr erfolgreich Software bauen wollt, brasilianische Software-Engineers mit deutschem Nachnamen. Ja, also wirklich vom Feinsten. Zwei davon sind mittlerweile auch schon nach Deutschland gezogen. Also mega coole Geschichte, die sind Anfang letzten Jahres nach Deutschland gezogen, aus Brasilien, um jetzt in München eben bei uns zu arbeiten. Die waren voll remote dabei. Also wir arbeiten also 100% Softwareentwicklung in-house. Alles bei der IMO, keine externe Zeile Code ist ja bisher geschrieben worden. Und sitzen in München. Und der Großteil unseres Teams, also vor allem auch alle, die Vollzeit dabei sind, sitzen alle in München.
Ja, jetzt habe ich gerade schon im Kopf ungefähr ausgerechnet, wie groß euer Personalaufwand ist. Aber das, wie bist du finanziert? Also wie bist du jetzt auch dahin gekommen, die 20 Leute auch beschäftigen zu können?
Ja, du hast gerade schon die richtige Frage gestellt. Hast du Immobilien? Nein. Ja, das war schon ernst gemeint. Mein Mitgründer und ich, der Tim, wir kennen uns aus dem Studium ursprünglich, also schon eine ganze Zeit lang, haben dann gemeinsam in einer WG in München gelebt, jetzt bis tatsächlich Anfang letzten Jahres sogar. Gab keine Krise, ja, sozusagen das Leben entwickelt sich weiter, es kommen auch neue Leute dann im Leben mal dazu. Und wir haben mal die ersten 2 Jahre lang, haben wir gesagt, pass auf, diese Idee ist so attraktiv, entweder wir gehen das jetzt an oder wir lassen es in der Schublade sozusagen liegen. Und dann haben wir sozusagen, nennt sich dann gebootstrapped, ja, also mit eigenem Geld. Und als so Mitte-20-Jähriger stellt man da relativ schnell fest, oh, Konto ist leer. Dann gibt's da so eine Trickfinanzierung. Ja, der Trick der Startup-Gründer, das nennt sich die 3 Fs. Die Friends, Family and Fools. Ja, da haben wir Gott sei Dank den einen oder anderen von auftreiben können. Vor allem aus dem familiären Umfeld, die uns da dann lange unterstützt haben. Und dann war irgendwann klar, pass auf, diese Forschung, wir haben sehr lange geforscht an der Technologie, an dem Datensatz, an den Algorithmen, kommerziell kannten wir schon so ein bisschen die Lösung, sind dann in die Kommerzialisierung reingegangen und festgestellt, okay, da geht ein Geschäftsmodell drauf. Und da haben wir gesagt, das geht aber nicht mehr zu zweit am Küchentisch bei uns in der WG in München. Jetzt brauchen wir externes Geld. Und da wir allgemein nicht so ganz so die Liebhaber von VC-finanzierten Geschäftsmodellen sind, gerade in der Immobilienbranche, die sehr langlebig ist, sehr kompliziert ist, da haben wir gesagt, pass auf, lass uns doch mal gucken, mit wem wir sprechen. Haben mit klassischen VCs gesprochen, mit Family Offices gesprochen, Business Angels und haben schlussendlich wirklich eine Geschäftspartnerschaft mittlerweile eingegangen. Mit einem süddeutschen Family Office, die haben mit Real Estate an und für sich nichts zu tun, die machen eigentlich Private Equity Investments, aber dementsprechend halt hochprofessionell, extremer Know-how-Schatz und die waren total fasziniert von der Idee, die Immobilientransaktionen transparent zu gestalten und so sind wir dem mittlerweile seit 3 Jahren unterwegs, haben gut über 3 Millionen Euro fremdes Kapital mittlerweile ins Unternehmen investiert, Tendenz in Anführungsstrichen leider oder positiv gesehen für den Kunden steigernd. Und in diese Richtung stehen wir sozusagen gerade da. Sind als Mitgründer aber noch klar in der Mehrheit des Unternehmens. Also unsere Vision steht ganz vorne dran. Ist aber auch ganz wichtig dazu zu sagen, dass unser Geschäftspartner mit uns gemeinsam am Tisch sitzt. Der ist sozusagen Kapitalpartner. Also auch voll unseren Weg mitgeht und da auch Feuer und Flamme und vor allem auch hellauf begeistert ist, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickeln kann und auch eben soll. Also etwas anderes Geschäftsmodell, etwas unorthodoxer möglicherweise, aber das ist immer unser Weg gewesen, ne? Nicht den klassischen Weg möglicherweise zu gehen, weil er so geht, sondern eher so die richtige und passende Lösung zu finden. Mag manchmal länger dauern, hat's bei uns auch, aber so gehen wir.
Okay, also 3 Millionen Euro in 5 Jahren habt ihr jetzt, hast du jetzt gesagt, habt ihr aufgenommen. Und was für eine Kundenbasis dann in der Zeit dann auch aufgebaut? Also wie ist so die Traktion?
In den letzten Monaten richtig stark. Wir haben die ersten 3,5, 4 Jahre lang wirklich sehr, sehr viel geforscht, also wirklich Geld ins Produkt investiert. Hat ja gerade schon gesagt, wir differenzieren uns klar als ich sag mal, Softwarehersteller aus Leidenschaft und haben im letzten Jahr, im April, also ziemlich genau vor einem Jahr, unser richtiges erstes SaaS-Produkt online gebracht. Vorher haben wir viel so Advisory-Themen gehabt oder so kleinere Software-Bausteine, die unsere Datenbasis monetarisiert haben.
Also Advisory-Themen heißt dann einmalige Beratungsprojekte.
Ja. Genau, der Projektentwickler möchte Due Diligence durchführen, ich mache Expansion, wie funktioniert das und so weiter und so fort. Ne? Du musst dir vorstellen, wir haben mittlerweile und zu dem Zeitpunkt auch, ich sag mal, den deutschen Immobilienmarkt nahezu digital geklont. sowohl was Lage, Stand, also makro- und mikroökonomisch, als auch die Preisthematik eben angeht. Und da kannst du natürlich extrem spannende Simulationen reinlegen. Ne? Auf ein paar gehen wir nachher ein, wie das der Immobilienmarkt da eben im Rahmen der Akquise durchführen kann. Und eben mit dem Real Estate OS, was dann letztes Jahr im April online gegangen ist, haben wir so das erste richtig klassische SaaS-Produkt, wenn du so möchtest, auf dem Markt gehabt. Und seitdem haben wir wirklich krasse kommerzielle Traktion auch hingelegt, haben deutlich über 10% Wachstum jeden Monat seitdem gehabt. Haben auch Monate, wo es mal 15-20% sind, haben aktuell knapp über 1000 Unternehmenskunden, die das System nutzen. Das Ganze von größeren deutschen Häusern, wie beispielsweise Kensington, wo auch die Einladung zu diesem Podcast übrigens her entstanden ist. Ne? Gibt ja immer so die einen Firmen, die beim Thema Innovation sagen, Attacke, los geht's, das wollen wir. Und Kensington ist so einer der Partner der ersten Stunde von uns eben, wo wir sehr stolz drauf sind. Deutsche Bank Immobilien ist ein größerer Account von uns, bis runter wirklich zu Lars Eickhoff Immobilien, der dadurch fast noch einen größeren Mehrwert hebt. Ne? Also der Große macht Standardisierung und Prozessoptimierung, der Kleine macht Zugang zu Technologie. Beide können wir bedienen. Mhm.
Stimmt, ne? Also Lennart Müllenbrock von Kensington, der dort das Thema Digitalisierung treibt, der hatte in dem Kensington Podcast dich als Gast empfohlen, bin ich natürlich gerne nachgekommen. Wir kennen es ja auch schon eine Weile, treffen uns immer mal wieder auf der einen oder anderen Veranstaltung. Und lass uns mal reingehen. Also was macht ihr denn jetzt konkret? Also Real Estate OS, OS steht für Operating System. Das suggeriert ja, dass ihr eine eigene Immobilienwelt dem Immobilienmakler aufmacht. Die Frage ist, was macht ihr konkret? Wie helft ihr dem Immobilienmakler dann im Wohnzimmer zu überzeugen?
Genau, mega coole Frage. Also soll ich Screensharing machen? Soll ich dir eine Demo geben? Oder?
Ja, können wir direkt, also das hilft mir zumindest im Gespräch jetzt, dann auf unterschiedliche Themen einzugehen. Wir müssen nur immer daran denken, dass wir die Hörer beim Screensharing nicht verlieren.
Ich werde es akustisch sozusagen vollmundig begleiten.
Ich sehe jetzt eine Karte, ja, mit unterschiedlichen Bubbles, die Immobilien suggerieren. Und ja, du führst uns da mal durch jetzt.
Genau, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angesprochen, ja, der Software-Part, die Immo, wir haben wirklich den deutschen Immobilienmarkt als Markt geklont. Was mikro- und makroökonomische Situationen angeht, aber auch was sozusagen die Preisphänomen des Tages angeht. Stell dir vor, ihr als Immobilienmakler, ihr sitzt, habt einen neuen Lead reinbekommen, geht irgendwie, ob ihr jetzt Ersttermin macht oder ob ihr eine Einterminstrategie macht. Ihr müsst irgendwie rausfinden, zu welchem Marktpreis kann ich das Ding online bringen. Ich mache jetzt hier mal eine exemplarische Adresse auf, der Vollständigkeit halber, die ich gerade so hier mal darstellen kann, die konfiguriert ist und die ich auch zeigen kann. Man taucht immer so eine dreidimensionale Welt auf mit 3D-Gebäuden. Das Ganze soll immer so ein bisschen aussehen wie so ein Computerspiel, dass es vor allen Dingen visuell eben entsprechend und auch ansprechend ist. Und der Immobilienmakler, der hat jetzt am Ende des Tages irgendwie herausgefunden, ja, meine Immobilie, die ich jetzt hier als Lead eingekauft habe, die hat irgendwie einen Marktpreis von 34.000 Euro. Das ermittelt er durch die klassischen Marktbewertungssoftwaren, zu denen haben wir eine mega gute Draht und gute Synergie, die sind also sagen wir, nahtlos wirklich kompatibel. Und an der Stelle geht er jetzt in den Ersttermin rein oder auch in das finale Akquisegespräch. Und was passiert da klassischerweise? Ja, er trifft auf einen Eigentümer. Was will er bei 34.000 Euro haben üblicherweise? Der will irgendwie, keine Ahnung, 560.000 Euro haben. Der hat eine völlig andere Preisvorstellung. Das ist so die Situation, die wirklich so in 10 von 10 Fällen irgendwie passiert. Dann, ne? Und was machen wir jetzt hier? Wir haben festgestellt, so dieses klassische Vorlesen von einem 30-Seiten-Dokument, das ist schwierig, ja, weil BGF, GRZ, Bodenrichtwert, Sachwertfaktor, das haben die noch nie gehört. Und das in einem Akquisegespräch zu erklären, ist mittelmäßig unsexy. Gibt es sicherlich eine differenzierte Meinung dazu, das muss der Blick nach vorne. Wir wollen jetzt eben dem Eigentümer klar machen, es kommt nicht auf seine Tasche an, auf sein Portemonnaie, das er voll machen möchte. Es kommt auf das Portemonnaie des Käufers an, das geleert werden wird. Ja, das ist die Storyline, die am Ende des Tages eigentlich relevant ist. Wir können durch unser System also tatsächlich eine Nachfrage berechnen. Wir können, ohne dass das Objekt jemals auf dem Markt online gewesen ist, die Nachfrage eines Objektes bestimmen. Und anhand dieser Zahl können wir gewisse Simulationen durchführen. Wir sehen jetzt also hier bei uns, dass für den Kaufpreis von 34.000 Euro eine monatliche Finanzierungsrate notwendig ist. Das ist Marktzustand von etwa 1.500 Euro im Monat. Was eine Nachfrage in München jetzt konkret, das ist ein Objekt hier als Beispiel, was in Schwabing liegt, ja, was eine Nachfrage von 500 Haushalten plus minus auslösen würde. Wenn man das Ganze weiterdenkt, dann bedeutet das, dass ein zukünftiger Käufer, lieber Herr Kaiser jetzt als Eigentümer, dass ein solcher Käufer eben etwas über 5.000 Euro Netto-Haushaltseinkommen mitbringen muss. Das ist erstmal eine erste klare Aussage, die den meisten Eigentümern in der Form überhaupt nicht klar ist. Was kostet das eigentlich tatsächlich den Käufer dieser Objekt? Weil es geht ja nicht um den absoluten Kaufpreis, sondern immer um die Rate in den allermeisten Fällen. Wir können das Ganze auch schön, das sieht jetzt sozusagen derjenige, der hier auf YouTube oder anderen, sagen wir mal, visuellen Plattformen mit dabei ist, wir können das Ganze auch in den lokalen Markt verorten. Wir haben hier eine entsprechend eingefärbte Karte, in der ich eben erkennen kann, welche Einkommen werden denn eigentlich vor Ort jetzt hier verdient. Und wir sehen, dass hier vor Ort in der direkten Nachbarschaft des Objektes eher so Einkommen zwischen 2.500 bis 4.000 Euro unterwegs ist. Das heißt, diese 5.000 Euro plus, die ich da brauche, schon tendenziell sportlich für die Nachbarschaft. Habe ich also dem Eigentümer jetzt erklärt, was passiert klassischerweise? Naja, ich setze das Ganze mal kurz für dich zurück. Was passiert klassischerweise? Machen wir den wirklichen Extremcase. Der Eigentümer möchte 30% mehr. Ob der Eintritt dieser Extremcase 30%, das gucken wir uns nachher mal gemeinsam an in unseren sozusagen Zahlen, Daten, Fakten. Ja? 30% mehr, das sind in dem Fall statt 34.000 Euro Maklerpreis, 560.000 Euro Eigentümerwunschpreis. Was bedeutet das in der Konsequenz? Ich habe eine Rate statt 1.500 Euro 2.000 Euro. Ich habe fast 40% weniger Nachfrage auf dem Objekt. Ich kann es hier super schön spielerisch simulieren. Und ich brauche mittlerweile etwas über 6.500 Euro Nettoeinkommen, um diese konkrete Immobilie zu finanzieren, Herr Eigentümer. Wenn ich mir das angucke, dann werden diese Einkommen, wenn überhaupt, so im tiefsten Schwabing verdient. Also da, wo wirklich die Leute mit dem richtig hohen Einkommen sitzen. In der direkten Nachbarschaft funktioniert das nicht. Und jetzt kommt so ein bisschen der Clou. Herr Kaiser, wo kommt denn eigentlich diese Preisvorstellung her? Und dann, was kommt dann klassischerweise, Robert? Ja, ne, der Cousin hat doch auch dieselbe Doppelhaushälfte vor 3 Jahren verkauft. Ah, ich habe das irgendwo gesehen, ich habe das irgendwo gelesen, ich hätte doch ganz gerne. Was ist das Thema? Die möchten ganz gerne den Maximalkaufpreis durchsetzen, den sie jemals auf dem Markt bekommen hätten, völlig zu Recht meinetwegen. Und der kommt aus der Niedrigzinszeit. Wir sind jetzt hier also in der Lage, den Wunschpreis des Eigentümers mal in die Niedrigzinsperiode zu simulieren. Wir reisen jetzt also zinstechnisch 3 Jahre in die Vergangenheit. Und simulieren hier wirklich mal 560.000 Euro vor 3 Jahren zu 430.000 Euro heute. Und was sehen wir? Fast die gleiche Finanzierungsrate, fast die gleiche Nachfrage und sogar ein geringeres Einkommen, das notwendig ist. Ich zahle also heute mehr Einkommen für einen niedrigeren Kaufpreis als vor 3 Jahren. Etwas, das jedem Immobilienmakler in Deutschland sozusagen auf dem Bierdeckel hinbekommen sollte. Es kommt nur der ganz große Schlüssel. Schöne, bunte Bilder sind am Ende des Tages das, was überzeugen. Ich brauche eine interaktive, spielerische, lebendige Software. Wenn ich nur, ich sag mal, schreibe, dann merkt er sich vielleicht 10% davon. Wenn ich aber auch noch irgendwie so ein Bild dahin hänge, 20%. Wenn ich das mit ihm gemeinsam durchspiele, und das ist der Clou. Der Immobilienmakler sitzt mit dieser interaktiven Software in seinem Logo, in seinen Farben und so weiter und so fort beim Eigentümer und simuliert richtig schön. Und dann merkt er sich 80% davon. Und das sorgt für ziemlich geniale Ergebnisse. Da kommen wir sozusagen, jetzt kommt der Cliffhanger, Episode 1 zu Ende. Da kommen wir sozusagen dann nachher in der Zahlen-Daten-Fakten-Sektion dazu. Ne?
Wo kommen jetzt diese Zahlen her? Also du simulierst hier, das verstehe ich auch intellektuell. Ich finde es auch grafisch ansprechend. Aber was ist quasi die Basis für diese Aussagen? Das ist die Nachfrage, wenn dieser Preis da liegt. Wo kommen diese Zahlen her? Wie belastbar ist das Ganze?
Ja, absolut geniale Nachfrage. Es gibt 2 Möglichkeiten, das Ganze herzuleiten. Das eine ist, ich nehme echte, in Anführungsstrichen, Nachfrage. Das sind also Suchprofile, die ich möglicherweise habe oder tatsächlich Interessenten von Portalen. Was wir machen sozusagen den, in Anführungsstrichen, mathematischen Weg. Wir wissen also ganz genau aus statistischen Erhebungen eben, wo wohnen eigentlich wie viele Einwohner? Was für ein Einkommen bringen die mit? Was für eine Umzugswahrscheinlichkeit haben die eigentlich? Wie weit werden die eigentlich statistisch umziehen? Sind das tendenziell Mieter? Sind das Eigentümer? Was für eine Art von Zielgruppe ist das eigentlich? Und so weiter und so fort. Und diese Informationen, die fließen in so ein makroökonomisches Modell, das eben hervorsehen kann, wie viele Personen zu einer gegebenen Zeit auf dem Markt aktiv sind und aktuelle Immobilien suchen. In Abhängigkeit immer dessen, wo diese Immobilie eben steht. Und auf der Basis können wir dann eben durch die Einkommensverteilung eben ableiten, wie viele dieser Marktteilnehmer tatsächlich auch für die Finanzierung eines solchen Objektes in Frage kommen würden. Die Zahlen dahinter sind sehr belastbar. Das sind entweder vollständig statistische Informationen, die quasi real erhoben wurden am Markt, oder Ableitungen, die teilweise auch von professionellen Anbietern eben zur Bonitätseinschätzung am Markt genutzt werden. Also sind wirklich hochwertige Informationen, kosten uns mittlerweile einen guten 6-stelligen Betrag im Jahr, nur diese Informationen, die da teilweise mit einfließen.
Wie häufig werden die dann aktualisiert? Weil das Ganze funktioniert ja, solange der Markt irgendwie intakt ist, ja, und stabil ist, aber sobald es dann irgendwelche Dissonanzen gibt im Markt, dann funktionieren die Modelle ja auch häufig nicht mehr.
Genau, das ist ganz richtig. Du musst dir so ein bisschen vorstellen, wir bauen quasi so die nächste Generation von, ich sag mal, digitalen Klon des Immobilienmarktes. Der reagiert also sehr sensibel auf Marktveränderungen. Sensibel heißt nicht in der Form panisch, sondern das bedeutet, dass zum Beispiel die Finanzierungskonditionen tagesaktuell sind. Alle weiteren Informationen, die unten drunter liegen, die sind so oft wie möglich aktualisiert. Das ist mindestens einmal im Jahr. in den meisten Fällen täglich, im Durchschnitt der Fälle wahrscheinlich wöchentlich bis monatlich.
Und wer ist dann so ein typischer Datenlieferant für euch?
Jetzt kommt sozusagen die Fragestellung, für die ich sozusagen nach Köln kommen müsste und dir in die Ohren zu drücken müsste. Nein, Kunden von uns wird das ganz klassisch offengelegt. Wer Kunde bei uns wird oder werden möchte, da gibt es ein komplettes Dossier, wo alle Quellen bis ins tiefste Detail aufgelegt werden. Es ist so, mal um die Frage sozusagen so etwas politisch zu umgehen, ja. Es gibt drei Arten von Quellen in diese Richtung. Die eine Art sind wirklich öffentlich verfügbare Quellen. Das könnte eine klassische Agentur für Arbeit sein. Das kann auch ein Bundeswirtschaftsministerium sein oder ein statistisches Bundesamt sein. Das sind öffentlich verfügbare Daten. Oder Government Data heißt es bei uns sozusagen intern. Also die belastbarste Form von Datenpunkt. Die zweite große Datenquelle, da kommt so vielleicht ein Viertel der Daten oder etwas weniger als ein Viertel wahrscheinlich Daten her. Ein weiteres Viertel der Daten kommt aus privaten Quellen, die wir tatsächlich einkaufen. Das sind Geschäftspartnerschaften, also Lieferanten von uns. Das legen wir auch gegenüber von Kunden uns transparent offen, wer das ist. Wer da Interesse hat, mehr zu erfahren, kann sich sozusagen jederzeit gerne mal an uns wenden und da einen Einblick bekommen. Das sind professionelle Unternehmen, die eben einfach spezialisiert darauf sind, solche Daten zu erheben. Das können wir sozusagen von uns aus nicht. Und die Hälfte der Daten, die beziehen wir tatsächlich über ein sogenanntes Scraping, Webcrawling, ähnlich wie das Google oder ChatGPT beispielsweise machen, sammeln wir belastbare Informationen aus dem Internet, laufen bei uns durch einen eigenen, sehr komplexen Data-Prozess durch. Und so bilden wir in der Summe mittlerweile knapp über 250 verschiedene Datenquellen ab, die sozusagen in unserem Data Hub, das ist so der Großteil unserer eigentlichen Wertschöpfung, zusammenlaufen.
Und wie validiert ihr dann auch diese Daten? Also ob die Modelle dann eben auch sozusagen die richtigen Werte ausspucken, dass das Ganze auch marktrealistisch ist? Das muss ja auch überprüft werden.
Ja, absolut. Also wir zum einen sitzt bei uns im Team, also auf der Engineering-Seite, ich selbst, aber eben auch auf der Vertriebsseite sitzen Immobilienexperten, also Leute, die sich mit dem Immobilienmarkt beschäftigen. Nils Harrenberger beispielsweise, der Head of Sales, war selber in der Vergangenheit eigener Immobilienmakler bei einem großen weiß-roten Unternehmen, das in Deutschland aktiv ist. Das heißt, was guckst du da so in den Himmel jetzt?
Ich habe überlegt, welches Unternehmen weiß-rot ist.
Ein größerer Franchiser, den wir in Deutschland haben oder international haben. Wir kommen also alle aus der Branche. Das heißt, bevor wir überhaupt in die Praxis gehen, validieren wir die Modelle erstmal in der Theorie bei uns. Und dann haben wir ein extrem großes Expertengremium, auf das wir zurückgreifen. Und das sind, ich will jetzt nicht sagen 100, aber wahrscheinlich irgendwie zwischen 50 und 75 Geschäftspartnern, Kunden oder Experten aus der Branche, mit denen wir eben solche Modelle theoretisch und praktisch durchtesten und simulieren. Und der richtige praktische Test am Ende des Tages, der findet bei unseren Kunden statt. Ja, das ist die Realität, also so wie das ein Bewertungsmodell macht und validiert und dann Feedback von den Kunden eben einsammelt, so funktioniert das am Ende des Tages bei uns auch. Das bedeutet, unsere Kunden sind mit diesem Modell auf dem Markt unterwegs, haben damit Erfolg, das können wir uns gerne gleich mal angucken, in welchen Zahlen, in welchem Umfang. Und das Feedback, was von unseren Kunden zurückkommt, im positiven, negativen Sinne, trägt hart dazu bei, diese Modelle zu schärfen und eben auch zu validieren. Das heißt, wir machen uns sozusagen, man könnte das sozusagen Crowd-Validation nennen.
Okay. Dann lass uns mal drüber sprechen, was ist denn die größte Kritik an die BMO?
Es gibt nicht genug Funktionen. Ja? Also die Kunden, die haben Blut geleckt, der Markt hat Blut geleckt. Das tatsächliche Visualisieren, also dieses Stichwort schöne bunte Bilder, das kommt gut an, das verstehen die Immobilienmakler eben auch, dass das eben für sie ein sehr, sehr großer Hebel im Rahmen der Akquiseprozesse sein kann. Und jetzt kommt natürlich eine ganze Reihe Forderungen. Ich möchte gerne noch diese Informationen analysieren. Ich möchte gerne noch das abbilden können. Ich möchte gerne noch in diese Richtung mich informieren. Wir sehen jetzt hier für alle, die sozusagen verbal dabei sind, der Einzugsradius beispielsweise von unserer Immobilie ist immer der 10 Minuten Fahrzeitradius, der die Nachfrage abbildet. Der bildet statistisch gesehen immer 80% der Nachfrage des Objektes ab. Das heißt, die letzten 20%, die können wir nicht abbilden. Da entwickeln wir jetzt seit einigen Monaten auch ein komplett neues Modell, das eben deutschlandweit Nachfrage ermitteln kann. Das ist zum Beispiel ein großer Kritikpunkt, den der Akquiserechner gerade hat. Völlig berechtigt. Ne? Das ist eine statistische Annahme, die wir da verwenden. In diese Richtung laufen wir sozusagen eben auch weiter.
Das, was wahrscheinlich das Alleinstellungsmerkmal ist, wenn ich das so sagen darf, ist, dass ihr visuell abbildet, wie die Nachfrage aussieht in unterschiedlichen Szenarien und dementsprechend dem Immobilienberater Argumentationshilfen gibt, warum es welcher Preis den größten Erfolg eben auch ermöglicht, ja, um letztendlich die Lücke zwischen Kaufpreisvorstellung von Verkäufer und Marktpreisvorstellung von Immobilienberater zu schließen.
Ganz genau. Ja, also es gibt technischen USP. Ja, wir haben den kompletten deutschen Immobilienmarkt geklont. Sind wir überzeugt an einer Detailtiefe, wie sie aktuell am Markt nicht vorherrscht. In den produkttechnischen USP Der ist total cool, den haben wir uns gerade angeguckt. Das ist genau, wie du es beschrieben hast. Ich kann als Immobilienmakler zu der klassischen Situation, ja, kaufe ich zum erhöhten Preis ein und reduziere in 6 Monaten oder kaufe ich nicht ein und tauche in 6 Monaten nochmal auf. Ich habe eine dritte Variante. Ich kann dem Eigentümer heute schon simulieren, was in 6 Monaten passieren wird, dass es dort keine Nachfrage geben wird und dementsprechend eine Preisreduktion erfolgreich durchführen. Ich mache sozusagen mal die Werbeveranstaltung von dem Screensharing jetzt zu. Also die verbalen oder die akustischen Zuhörer sind jetzt auf dem gleichen Stand wie die visuellen. Wir können das Ganze mit Zahlen und Daten mal unterlegen. Hatte ich dir ja versprochen eingangs, dass wir das Ganze mal eben auch.
Dann schieß mal los.
Kritisch.
Ich bin gespannt. Ich bin kurz davor, Deep Immo Kunde zu werden.
Ja, oh, wunderbar.
Wo kann ich unterschreiben?
Siehst du mal. Nee, mega cool. Also wenn wir mitnehmen, so man möchte das Kundenerlebnis Immobilienmakler richtig ins 21. Jahrhundert heben. Ja, wir machen aus ich gehe in die Akquise ein Computerspiel und das Ganze aber wirklich auf Basis von ziemlich knallharter Data Science. Das ist so Deep Immo in wirklich so meinem spielerischen Satz formuliert. Wir sind losgelaufen. Ich muss jetzt hier mal so ein bisschen nach rechts gucken. Diese Zahlen kann ich nicht auswendig. Ja, ich muss sie ablesen. Aber wenn wir Webinare halten oder Vorträge halten oder eben bei Kundenveranstaltungen durchführen, was wir mehrmals die Woche machen, dann machen wir immer regelmäßig eine spielerische Umfrage daraus. Und wir beschäftigen uns wirklich mit der Fragestellung, wie relevant ist eigentlich die Akquise? Das ist natürlich für uns auf der einen Seite neugierig, weil wir in Richtung des Produktes forschen, aber zum anderen Seiten, Robert, ist es nicht ganz uneigennützig, ja? Wenn du mich fragst nach Zahlen, Daten, Fakten, dann machen wir mal so eine Umfrage unter unseren Kunden. Ja? Lass uns die mal vorstellen. Das ist ganz interessant, das haben mittlerweile über 100 Standortleiter, also Bürobetreiber, also könnte ein Franchise-Partner sein, kann ein Teamleiter sein, kann auch ein Geschäftsführer von einem eigenständigen internen Maklerunternehmen sein, sozusagen durchgeführt und beantwortet. Und das Ganze geht wirklich so darum, rauszufinden, Akquise, ist es wirklich so relevant oder nicht? Ja, wir wollen herausfinden, bringt Deep Immo in der Praxis mehr als Makler was oder nicht? Wenn man das mal mitnimmt, was würdest du schätzen, wenn man die Immobilienmakler, das waren jetzt wie gesagt knapp 100, irgendwas zwischen 90 und 100 sind es, ich habe die genaue Zahl gerade nicht, wie viel Prozent von denen würden sagen, wo der große Hebel des Erfolges für Immobilienmakler liegt? In der Akquise, in der Objektaufbereitung und im Vertrieb, was würdest du schätzen, das Ergebnis?
Also natürlich in der Akquise. Klar, also es werden ja teilweise sehr teuer Leads eingekauft und jeder Prozent, der mir natürlich hilft, die Konvertierung im Wohnzimmer nach oben zu schrauben, da habe ich den richtigen Hebel. Nachher in der Vertriebsunterstützung, da geht es natürlich um Effizienz und nachher im Vertrieb geht es natürlich darum, auch die Interessenten zu gewinnen, aber der große Engpass liegt in der Akquise.
Ja. Bestätigt auch die Umfrage, also 67% der Teilnehmer. Man kann immer nur ein. Ja, also 67% der Teilnehmer sagen eben, es ist die Akquise, 21% die Objektaufbereitung, 13% der Vertrieb. Ne? Also wo der große Hebel des Immobilienmaklers eigentlich liegt. Wir haben danach weitergefragt, was ist denn so der Flaschenhals? Wo ist ein bisschen das Problem da drin? Was würdest du schätzen von 10 Akquiseterminen? Bei wie vielen von diesen Terminen wird über den Kaufpreis diskutiert?
Es ist ja eigentlich das größte Thema, würde ich jetzt schätzen. Von daher 75%.
Also 45% der Teilnehmer beantworten bei 9 bis 10 von 10 Terminen.
Okay, also nicht 45% ist die Antwort, sondern 90% ist die Antwort.
Genau, also 50% sagen, knapp 50% sagen, es sind eben 9 von 10 Terminen, also quasi immer wird darüber diskutiert.
Macht ja auch Sinn, es ist ja auch die größte Asset-Gegenstand in der Regel dann in der persönlichen Bilanz der Verkäufer, da geht es halt um Knete und Zukunft und Rente und was kann ich mir leisten.
Absolut, ist komplett nachvollziehbar, dass das so ist, aber es ist immer, ist auch total cool, wenn wir diese Umfrage machen, wir machen das live, ne, über so ein Umfragetool, da kann sich dann quasi jeder einmal einwählen mit seinem Handy und das dann abstimmen und dann ist auch mal interessant, so, ach, was antworten die Kollegen und so, stehe ich da alleine so ein bisschen auf, wie du, oh, habe ich ja Glück gehabt, ne? Ich bin nicht der Einzige, der im Eigentümer diskutiert, so nach dem Motto, also super cool zu sehen und war natürlich für uns auch eine spannende Sache. Und jetzt, was würdest du schätzen? Also das ist deutschlandweit gewesen, die Umfrage. Das ist also kein Großstadt-Bias. Was würdest du schätzen? Was ist die größte Kaufpreisabweichung zwischen Wunschpreiseigentümer und dem Wert des Maklers, also sozusagen dem Marktwert, den er definiert? Was würdest du schätzen? Wo ist die meiste Menge an Personen? Wo würden die sozusagen diese Differenz bewerten? Wenn ich als Immobilienmakler zum Kunden gehe, die Kaufpreisabweichung zwischen dem Wunschpreis vom Eigentümer und dem Marktwert, den ich sozusagen ermittelt habe. Wo würdest du sagen, ist die größte Antwortmenge? Bei 25.000 bis 50.000 Euro, 50.000 bis 100.000 Euro, 100.000 bis 200.000 Euro oder 200.000 bis 500.000 Euro Differenz?
In der dritten Kategorie.
100 bis 200?
Mhm.
Ja. Genau, also 40% der Kunden sagen 50.000 bis 100.000 Euro Differenz. Und so jeweils 25, also ein Viertel aller abgeschlossenen Teilnehmer sagen 100 bis 200.000 Euro und nochmal ein Viertel 200 bis 500.000 Euro. Ja, hm. 25 bis 50.000 Euro, sagen nur 5%.
Ist vielleicht jetzt ein bisschen viel bei den Münchner und Maklern unterwegs. Du musst mal ein bisschen mehr ins Ländle kommen.
Ist tatsächlich deutschlandweit gewesen. Also der Großteil ist tatsächlich im Rheinland gewesen, der Umfrage, die da teilgenommen hat. Finde ich krass. Ja, also was ist die Kernaussage davon? Die Kaufpreisabweichung, wir reden da nicht über eine lackierte Fenster oder so, mal 2.000, 3.000 Euro oder sowas, sondern wir reden über 50, 100, 2, 3, 4, 500.000 Euro teilweise. Ne? Wenn man das mal auf den durchschnittlichen Kaufpreis legt, der so bei uns im System angelegt wird, der liegt irgendwie mal bei zwischen 2.000 und 400.000 Euro, so je nach Woche, sind das teilweise heftige Kaufpreisabweichungen. Und wenn wir das noch mitnehmen, das ist so ein bisschen so die letzte Frage in diese Umfragerichtung. Ja? Von 10 Akquiseterminen, bei wie vielen ist der Eigentümer Profi?
10%.
Genau, also 90% sagen bei 0 bis 2 Terminen. Ja, wenn wir das so mitnehmen, also gedanklich so ein bisschen, was haben wir gesagt? Okay, Akquise ist der große Hebel als Immobilienmakler, das sagen auch die Makler selbst. Bei 9 bis 10 Terminen wird eben über den Kaufpreis diskutiert. Die Kaufpreisabweichungen sind teilweise wirklich erheblich. Und in den allerwenigsten Fällen ist der Eigentümer Profi. Das ist für uns die entscheidende Grundlage, um jetzt mal loszulaufen und sich zu überlegen, was kann eigentlich und warum funktioniert dieses Feature im Akquiserechner eigentlich so genial. Das große Problem ist, ich muss diese Kaufpreisdifferenz zwischen dem Marktwert des Immobilienmaklers, mir als Profi, und dem Nicht-Profi-Eigentümer, das muss ich vermitteln können. Das muss ich transportieren können. Und genau da setzt ja der Akquiserechner, den wir uns gerade angeschaut haben, eben an.
Jetzt wäre die Zeit für mehr Datenfakten. Wie performt denn der Immobilienberater ohne DeepImmo und wie performt der Immobilienberater mit DeepImmo?
Geniale Frage. Wir sind immer transparent in die Richtung. Diese Aussage lässt sich ganz schwer ableiten. Ja, kann ich dir ganz speziell sagen.
Schade.
Ja, ich bin da ehrlich. Ja, ich hätte jetzt auch irgendeine Zahl an den Kopf knallen können und sagen können, hier, Attacke, Chaka, Chaka, 6.000% Return of Invest. So sind wir nicht. Ich versuche es aber so ein bisschen herzuleiten, was der Hebel ist, damit der Zuhörer, der tatsächlich interessiert ist, sich auch was darunter vorstellen kann und vielleicht auch für sein eigenes Geschäft irgendwelche interessanten Anhaltspunkte bekommt. Wenn wir erkennen, dass diese Kaufpreisdiskussion ein relevantes Thema ist und wir sagen, der Makler mit DeepImmo kann sie lösen und der Makler ohne DeepImmo kann sie nicht lösen.
Kann sie, ja.
Oder kann sie schwerer lösen.
Ja, genau. Also die Immobilienberater sind ja Profis. Die Frage ist halt, kann man den Profis nicht sozusagen auch den Ball in den Elfmeterraum legen? Auf den Elfmeterpunkt, damit sie als Profi...
Und den Torwart rauslocken.
Und den Torwart noch rauslocken, genau.
Ja, genau. Es gibt diese mysteriöse Studie, ja, das ist mal das Hettenbach-Institut gewesen, das ist mal die Sparkasse Köln gewesen, sind mal 500 verschiedene Makler in Deutschland gewesen, die diese Studie zitieren. Weißt du, welche das ist? Vermarktungszeit und Kaufpreis?
Ja.
Ja?
Ja.
Weißt du, wer diese Studie geschrieben hat?
Du?
Nein! Ich bin auf der Suche nach demjenigen. Keiner weiß es, aber alle nutzen sie. Das ist also eine bekannte Zusammenhang zwischen, wie hoch steige ich vom Marktpreis eigentlich in den Markt ein, wo lande ich am Ende und wie verändert sich meine Vermarktungsdauer. Das sehen wir tatsächlich ähnlich auch in unseren Daten. Das ist in unterschiedlichen Städten völlig unterschiedlich. Ich nehme trotzdem diese Zahl jetzt, weil sie der Markt kennt und wir versuchen das mal als Anhaltspunkt zu nehmen. Was sagt diese Studie aus? Jemand, der, also 100% ist der faire Marktpreis, ja. Wenn ich zu 105% einsteige, also mir so ein bisschen Verhandlungsspielraum lasse, dann lande ich bei 99%. Ich habe also irgendwie dann 6% Wertverluste zusammenständig genommen. Ich habe dann eine Vermarktungszeit in dieser Studie von 60 Tagen dann ungefähr. Wenn ich zu 110% einsteige in den Markt, dann komme ich raus bei 97%, habe 13% Wertverlust hingenommen im Schnitt und habe dann irgendwie 282 Tage Vermarktungsdauer sozusagen da erreicht. Und wenn ich bei 120% einsteige, dann komme ich bei 85% vom Marktwert raus. Ich habe also brutalen Abfall. Ja, es gibt diese ganzen Bauernweisheiten, ne? Wer einmal reduziert, reduziert nochmal und so weiter und so fort. Die kennen auch die Einkäufer sozusagen auf der anderen Seite. Ich habe aber gleichzeitig mittlerweile von meiner Vermarktungsdauer auf über 360 Tage gestellt, über ein Jahr. Es gibt also diesen Zusammenhang, den sehen wir in unseren Zahlen auch. Ja, wir arbeiten gerade daran, das besser zu quantifizieren. Ich verspreche dir hiermit sozusagen offiziell vor deinen Hörern, in dem Moment, wo wir es belastbar als Studie vorliegen haben, die Zahlen fallen wir nicht einfach so durch die Gegend, bist du der Erste, der es hören wird. Ja, aber was sehen wir erstmal? Wir haben einen extremen Zusammenhang zwischen, wo steige ich wirklich in den Markt ein und wie ist meine Vermarktungsdauer am Ende des Tages. Und wenn ich diese Brücke schließen kann durch den Einsatz eines Akquiserechners, dann schaffe ich zwei Sachen. Zum einen, ich habe eine signifikant schnellere Vermarktung. Das ist für mich als Immobilienmakler der absolut größte Hebel, den ich haben kann in meinem gesamten Prozess. Wenn ich statt zweimal im Jahr verkaufen kann, sechsmal im Jahr verkaufen kann, der gleichen Arbeit, ja, habe ich natürlich fast der gleichen Arbeit, habe ich natürlich einen riesigen Hebel, den ich da erreichen kann. Und auf der anderen Seite, was passiert? Ich steige mich mit so einer Software beim Eigentümer im Einkauf als Profi, der empfiehlt mich weiter. Ja, die visuellen dabei geschalteten Zuschauer sehen gerade einen Daumen hoch, den mir hier mal Apple eingeblendet hat. Und auf der anderen Seite, ich positioniere mich im Markt auch als Profi, weil kurze Vermarktungsdauer am Markt gibt, da weil da viele coole Software, die sowas tracken und analysieren können. Preistreue sind natürlich klare Erfolgsfaktoren für einen guten Immobilienmakler.
Okay, du hast mich soweit, ich bin jetzt reif für die Unterzeichnung.
Vertrag
mir fehlt
kommt,
nur
ja?
noch, mir fehlt nur noch ein klitzekleines Detail. Was muss ich denn dafür eigentlich auf den Tisch legen, um DeepImmo dann auch nutzen zu können?
Ja, absolut richtige Fragestellung. Wir machen das natürlich nicht sozusagen für Luft und Liebe, nicht mehr. Nein, DeepImmo kostet für den Immobilienmakler 99 € im Monat pro Person mit einer Flatrate dabei. Das bedeutet, der Immobilienmakler kann beliebig viele Objekte anlegen. Wir haben den Preisvorteil, dass die Daten bei uns im Haus liegen und wir sie nicht einkaufen extern. Das bedeutet, diesen Preisvorteil geben wir weiter. Der Immobilienmakler ist ja nicht blöd. Ja, der Immobilienmakler ist clever.
Ist gut, dass du das nochmal sagst. Also seine Kunden mit Dreck zu beschmeißen, hat aber auch...
Ja, man muss manchmal ehrliche Worte finden. Ja? Ist so, ja. Wenn der Immobilienmakler spricht ja auch entsprechend über seine Eigentümer und die Käufer. Ja. Worauf ich hinaus möchte, der Immobilienmakler ist tatsächlich nicht blöd. Ne? Vor allen Dingen, was SaaS-Modell angeht. Ne? Man sagt ja immer so, SaaS und der Immobilienmakler ist ja das Dümmste, was du machen kannst irgendwie. Also Software für Immobilienmakler zu bauen, weil die nicht einkaufen. Ja, die haben gar kein Interesse, Geld auszugeben für Software. So, jetzt sind die Kunden bei uns schon so weit, dass sie Geld ausgeben für die Software. Das ist schon mal eine coole Sache für uns. Die sind natürlich clever. Die kaufen sich natürlich eine Lizenz hocken sich dann mit dem ganzen Team drauf. So, das heißt, sie stellen jetzt bei uns wir haben erkannt, die Immobilienmakler sind gar nicht so interessiert an der Objektflatrate, sondern die sind interessiert daran, ihr ganzes Team dabei zu haben. Das jetzt hier sozusagen, you heard it here first. Wir stellen aktuell in ein teambasiertes Pricing. Das heißt, du kannst als ganzer Standard einkaufen, beliebig viele Nutzer da drauf haben und wächst dann so ein bisschen in Nutzungskategorien hoch, dass sozusagen der Makler mit 20 Maklern nicht das gleiche ist wie der Makler mit 2 Maklern. Dass wir halt einfach günstigere Preise an kleinere Teams auch übertragen können. Ist unsere Größe noch von etwa 200 € im Monat.
Dann für mein 20-Makler-Team.
Für 20 Makler wird es 300 € im Monat kosten, fürs Einzelpersonenteam 99 €, dazwischen sind dann die 200 € Stufe.
Und wie komme ich jetzt meine Interessentendaten in dein DeepImmo-Lösung rein? Das ist ja, muss ich da mit der Schubkarre die Daten rüberfahren oder welche Möglichkeiten gibt es da?
Ja, es ist total faszinierend. Wir sind tatsächlich schon einen Schritt weiter in der Technologie. Du kannst deine Tastatur nutzen.
Ah,
ja?
Sehr gut.
Ja, doch, wirklich. Ja, ist wahr. Nein, Spaß beiseite. Du sprichst das Thema CM-Schnittstelle und CM-Integration an. Es ist so, dass wir in der Vergangenheit das Thema ganz bewusst umcurved haben. Ja, wir haben immer einen sehr, sehr hohen Wert darauf gelegt, unsere eigene Software erstmal auszubauen, bevor wir sie auch integrieren oder auch synchronisierbar machen. Das bedeutet, wir können das für Kunden aktuell ausgewählt darstellen, wenn es von Interesse ist. Es ist tatsächlich so, dass die allermeisten Kunden die Objekte gerade händisch und manuell übertragen. Wir das Thema der Synchronisation und Kompatibilität wissen unsere Kunden sogar tatsächlich noch gar nicht. Aber aktuell seit einigen Monaten schon ziemlich mit Vollgas vorangetrieben haben, da wird es also, ich sag mal jetzt, Abhilfe geben. Dann musst du weder mit der Schubkarre noch mit der Tastatur arbeiten, sondern du musst nur noch mit der Maus arbeiten und du musst quasi einen Haken setzen und dann sind schon deine Objekte mit dir irgendwo synchronisiert. Das ist doch mal die Zukunft.
Ich stelle mir das so vor, wenn ich jetzt ein Lead reinbekomme und dann qualifiziere ich den telefonisch vor und dann vereinbare ich einen Einkaufstermin und sobald in meiner CRM-Software da der Einkaufstermin drinsteht, dann gibt es einen Ping an DeepImmo zum Beispiel.
Genau.
Wäre jetzt meine Vorstellung oder mein Wunsch, wenn ich jetzt im Produktmanagement bei DeepImmo arbeiten würde oder bei Kensington. Dann würde ich DeepImmo öffnen. Vielleicht gibt es ja auch einen Link direkt im CRM auf die entsprechende Immobilie bei DeepImmo und kann dann direkt da weitermachen mit den Daten, die schon angekommen sind in der Zwischenzeit.
Ich rufe kurz im Produktmanagement an bei DeepImmo. Ich habe gutes Feedback bekommen, ja. Genau in diese Richtung soll es gehen, ja. Genau, haben wir gleich einen Blick drauf.
Ja, okay. Ja, cool. Und also ich überlege jetzt einfach mal, ne? Also
ja, bitte,
das
bitte.
Würde ja auch Sinn machen, das nicht nur im Einkauf, sondern auch für meine Suchkunden auch mit berücksichtigen zu können, dass ich sozusagen meine Suchprofile bei DeepImmo reinschaufle und meine Objekte, die ich in der Vermarktung oder in der Aufbereitung habe und dass DeepImmo dann auch Deep Match machen kann. Also fände ich cool. Weiß nicht, ob er in die Richtung nachdenkt, aber ich weiß, oder mein Blick zumindest darauf ist, dass in allen CRM-Themen eigentlich das Thema Suchprofil-Matching, finde ich, ausbaufähig ist.
Ich versuche mich sozusagen jetzt hier mal strategisch clever zu positionieren. Sagen wir mal so, diese Erkenntnis von der teile ich. Sagen wir aber auch, dass das auf der einen Seite an dem Matching liegt und auf der anderen Seite daran liegt, wie ich als Endkunde überhaupt mein Suchprofil anlegen kann.
Ja, genau.
Wenn wir diese beiden Themen mal mitnehmen und gesehen haben, was an Potenzialen, sozusagen an Daten dahinter steckt und wie ich sozusagen interaktiv mit der Software Deep immer umgehen kann, dann bin ich dazu bereit, dir den Ausblick in die Richtung zu geben. Haben wir auch erkannt. Freut mich, dass du es auch hast. Möglicherweise ist das eine Information, die da unser Produktmanagement sozusagen auch bestätigen oder also weder bestätigen noch verneinen kann, aber du hörst raus.
Ja. Ich sehe auch bei jeder CRM-Migration, egal von welchem System wohin, also man merkt dann auch immer auf einen Schlag, wie unterschiedlich das Matching ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch wie viel Luft es noch gibt, das Matching noch besser hinzubekommen. Und vor allen Dingen, wir reden über ChatGPT, Suchschlitze. Wir müssen eigentlich nicht mehr über 20 Single Selects.
Suchschlitze, habe ich jetzt erst verstanden.
Über 20 Single Selects sprechen. Ja. Klar, irgendwie so ein Suchprofil strukturiert zu erfassen, aber das meiste Matching.
Ja, es geht, ich denke da gar nicht an Single Select sozusagen. Je mehr Computerspiel ich als Endkunde bediene, desto mehr Interesse habe ich, also ganz klassisches Gamification-Beispiel, desto mehr Interesse habe ich, noch präziser, noch genauer meine Daten einzugeben. Single Select, Liste, ist alles andere als gamified, ja, ist, will ich nicht, möchte ich nicht. So, DeepImmo basiert grundsätzlich auf dem Gedanken, gamified zu sein. Es muss Spaß machen, es soll lustig sein, es soll unterhaltsam sein, es soll auch visuell cool sein. Das heißt, da ist, glaube ich, viel Potenzial. Für uns ist der Grund, warum wir das Thema CRM-Sync-Integration jetzt erst angehen. Der Grund, weil gegebenenfalls in Zukunft Funktionen kommen, die nicht die sozusagen Schnittstelle von Daten von DeepImmo da rein brauchen, sondern eher in die andere Richtung brauchen. Und das ist genau das Thema, was du gerade angesprochen hast. Das heißt, du hörst raus, unsere Roadmap ist sehr strategisch aufgebaut. Wir versuchen da so nah wie möglich am Kunden zu sein, aber eben auch das bestmöglichste sozusagen Immobilienmarkterlebnis zu schaffen. Dementsprechend ist CRM-Synchronisation tatsächlich gerade für uns relevant, weil wir da Features drauf aufbauen und nicht unbedingt, weil das sonst nicht nutzbar ist, das Produkt. Ist auch ansonsten wunderbar nutzbar. Ne? Ich habe da ein cooles Beispiel, der Fabian Lauer von Kensington. Der hatte irgendwann mal angerufen. Also
hat
wir
auch
haben ja
einen
so,
Podcast, ne?
Ja. Hat auch einen Podcast, genau. Ein mega cooler Typ. Und auch ein Nutzer von uns. Und wir tracken ja, wie viele Objekte legen sozusagen die Nutzer an und wann und warum und so weiter. Und irgendwann standen da mal, keine Ahnung, so 500 Objekte oder so. Ich habe dann den Fabian angerufen. Ich so, Fabian, Alter, was hast du denn da jetzt gemacht? Ne? Sagt er, ja, pass auf, wunderbar. Ich habe hier alle meine Objekte sozusagen drin. Und kann jetzt beim Einkaufsgespräch eben meinen Eigentümern zeigen, wo ich überall aktiv bin und sozusagen schon ein Objekt erfolgreich gewonnen habe, zu welchem Kaufpreis, zu welcher Nachfrage und so weiter und so weiter. Und wie gesagt, so, ey, das ist ja ein mega cleverer Anwendungsfall, total intelligent. Aber du siehst, selbst diese Menge an Objekten per Tastatureingabe hat auch den Fahrer nicht davon abgehalten, diese Funktion zu nutzen. Es ist aber natürlich alles andere als ein Anspruch, dass er das machen muss. Deshalb, das stellen wir sozusagen jetzt ab. Und dann geht's in Zukunft quasi nahtlos weiter.
Ja, wir können auch weiterreden. Also ich weiß auch aus meinen Kundenprojekten, also von den Maklern, die dann 20, 30, 40 Jahre am Markt aktiv sind, ja, die haben ja schon hunderte, tausende von Transaktionen. Und das ist natürlich auch ein Riesenfund, mit dem man im Objekteinkauf genauso wuchern kann. Also nicht nur Konsole spielen, sondern auch die Hall of Fame
zeigen.
Genau
darum geht's, ja.
Und sagen, was habe ich denn hier alles schon vermittelt in der Umgebung und willst du es eben sozusagen mit einem neuen Makler vor Ort machen oder willst du mit dem erfahrenen Technologie umarmenden Makler machen, der eben alle Möglichkeiten ausreizt, um für dich das beste Ergebnis zu erzielen?
Absolut, also dieser Leitsatz, den wir so ein bisschen haben, so das Kundenerlebnis Immobilienmakler, also nicht wir für den Makler, sondern der Makler für seinen Kunden. Dieses Kundenerlebnis wirklich ins 21. Jahrhundert zu bringen, das ist eine der Kernmissionen, die wir verfolgen. Und wir sind da total überzeugt davon, dass das eben eine Kombination aus Technologie und eben aber auch aus Menschlichem ist. Und du hattest eingangs mal so dieses Horrorszenario, diejenigen, die noch mit dabei sind, die erinnern sich noch daran, aufgemalt, ersetzt das eigentlich nicht den Makler irgendwann mal. Ich bin ziemlich überzeugt davon, dass wir als Branche kilometerweit davon entfernt sind, einen Makler sozusagen tatsächlich durch Technik zu ersetzen, was an der gesamten Branche liegt, technisch gesehen, kommt man da sicherlich sehr nah dran. Und ich bin überzeugt davon, dass sich die Art, wie ein Immobilienmakler in Zukunft arbeiten wird, dramatisch verändern wird. Ich bin aber genauso überzeugt davon, dass der Immobilienverkauf vor allen Dingen auch auf Kundenseite ein People-Business ist. Ja, und es gibt einen Grund dafür, warum die beste Einkaufsveranstaltung für den Immobilienmakler ist, wie verkaufe ich ohne Makler? Ja, weil am Ende des Tages der Berater doch derjenige ist, der mich da durchführt, der Profi, der mich da durchführt, aber ich als Immobilienmakler nicht hingehen muss und meine Texte, meine Daten, meine Dokumente und sowas alles selber sammeln muss. Das kann eine Software für dich genial und wunderbar machen, wie es in fast allen anderen Branchen auf der Welt absoluter Standard ist. Ja, und ich glaube, dieser Teil, der wird sich für den Immobilienmakler in Zukunft sehr, sehr stark verändern. Und ich glaube, in diese Richtung werden wir hohes Innovationspotenzial sehen und auch eine starke Veränderung der Art und Weise, wie Makler arbeiten. Und das sehen wir heute schon, ne? Also wir haben dann einen krassen Marktwandel gehabt, mit der Zinswende. Ja, es gibt diesen schönen Spruch, ja, die Flut hebt alle Boote, ne? So ist das, wenn in gesunden Jahren. Und wenn das Wasser zurückgeht, dann sieht man, wer aufs Meer rausgefahren ist. Das ist so diese absolut schlimme Kaffeeweisheit, ja. Aber es ist die Realität, ne? Wir haben auch Kunden, die sprechen wir an. Und die sagen so, nee, was eine Scheiße, brauche ich nicht, will ich nicht, und Technologie sowieso nicht, ich mache das alles mit Stift und Zettel. Ja, ist also jeder so, wie er will. Ne? Am Ende des Tages ist es ein Wettbewerbsmarkt und auch dieser Wettbewerb lässt sich eben stark digitalisieren und stark durch Effizienz professionalisieren. Und am Ende des Tages muss jeder selber für sich entscheiden. Ne? Und wenn du dann so einen Lennart hast von Kensington, der da eben aufs Pedal tritt und selbst sozusagen uns als Softwarehersteller fordert und sagt, ey, Männer, mehr und Attacke und Vollgas, ne? Ja, das sind möglicherweise Player, die in Zukunft gut aufgestellt sind. Und ich glaube, dieser Wandel ist im Markt da und ist vorhanden. Und dementsprechend kann ich vielleicht als Information oder als Push mitgeben, setzt euch als Immobilienmakler aktiv mit Technologie auseinander. Es gibt so viele geile Startups im Immobilienmakler-Segment. Da gibt es so viel Cooles, was wir auch in Deutschland selber entwickeln und herstellen, was euch maximal voranbringen wird, ob in CRM-Richtung, ob im Thema digitales Staging, wenn ich an Florentino und Ugulo denke, ob im Thema Einkaufsprodukte, wenn ich jetzt mal sozusagen eigennützig an die Immo denke. Ja? Setzt euch damit auseinander. Ihr könnt nur gewinnen durch sowas.
Ja, also man muss ja auch berücksichtigen, der Privatverkäufer wird ja auch immer besser beschossen von digitalen Plattformen wie ohnemakler.net. Also die ganzen Tools, die Immobilienmakler zur Verfügung gestellt bekommen, die spricht ja nichts dagegen, dass man die auch dem Privatverkäufer zur Verfügung stellt, weitestgehend, sodass natürlich auch die Informationslage für den Privatverkäufer immer besser wird und die Transaktionen privat durchzuführen immer einfacher wird. Deswegen muss auch der Makler aufrüsten, um den mindestens Waffengleichheit bis hin zu Vorsprung eben auch herstellen bzw. ausbauen zu können.
Das ist, glaube ich, so das Relevanteste, ja. Der größte Konkurrent des Immobilienmaklers ist der Private. Und wenn ich jetzt ein Privater bin, ja, wenn man sich mal anguckt, auf dem Markt ist verkaufen nicht 90-jährige Häuser. Ja, wer ist auf dem Markt unterwegs? Jemand, der 40, 50 oder 60 ist heutzutage, der ist völlig digital nativ. Ja, der weiß, wie Google funktioniert, der nutzt auch ChatGPT. Guckt euch mal an, welche Demographics ChatGPT und so weiter und so fort hat. Ne? Die Leute, die haben ein Handy zu Hause, die haben ein Smartphone, die tippen da auch ein, wie kann ich meine Immobilie bewerten und so. Dann tippt das mal mit ChatGPT ein, guck mal, was rauskommt. Ja, wie kann ich meine Immobilie verkaufen? Solche Themen kommen da eben auch. Und wenn ich als Makler mit Stift und Zettel um die Ecke komme und sage, oh, ich habe hier 30 Jahre Markterfahrung, ich weiß, wie das läuft, dann sagt möglicherweise ein Eigentümer, ich weiß nicht, ob mich das noch abholt. Ne? Und dementsprechend Waffengleichheit, das muss viel mehr sein. Ich muss Immobilienprofi, ich muss Immobilienexperte sein. Und das bedeutet zumindest mal, dass ich technologisch absoluter Vorreiter sein muss. Ich muss den Privateigentümer schocken. Ich muss bei dem sitzen, der sagt, wow, gut, dass ich mit einem Profi spreche. Sie haben alle Werkzeuge, digital und persönlich, die es bedarf, dass sie meine Immobilie vorher verkaufen können. Da bin ich fest von überzeugt. Und wer diesen Wandel nicht mitmacht, der wird zwangsläufig am Markt möglicherweise noch von Friends and Family Objekte bekommen, aber nicht nachhaltig unternehmerischen Geschäftsmodell aufbauen können oder weiter laufen lassen können. Ne? Und das sind die klaren, harten Worte. Ja, das Feedback bekomme ich sozusagen als Softwarehersteller auch vom Makler zurück. Aber das kann ich als jemand, der tausende Immobilienmakler sozusagen betreut und kennt und eben auch ne, über PropTech-Verbände und so weiter einen ganz guten Einblick in die Technologiebranche hat. Dieses Laster haben wir alle als Softwarehersteller in der Immobilienbranche. Das kann ich schon so als klare Botschaft und als klare Worte formulieren. Und ich bin mir auch sicher, dass es die Kollegen aus dem Markt genauso aushalten und auch akzeptieren.
Ja, ich habe hier tatsächlich jetzt parallel mal gepromptet bei ChatGPT, wie ich meine Immobilie privat verkaufen kann. Dann kriege ich natürlich hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit hilfreichen Links zu ImmoScout, Homeday, McMakler, Sparkassen, Immobilienbewertung, Unterlagen sammeln, Anzeige erstellen, wenn du willst, kann ich dir eine Checkliste und ein Exposé-Template machen und helfen, deine Anzeige zu formulieren. Möchtest du das?
Ja, und jetzt, du hast jetzt einmal reingetippt, ne? Wahrscheinlich 6, 7, 8 Wörter. Und wenn ich jetzt als Immobilienmakler nicht die beste Customer Experience liefere, die ich überhaupt bieten kann, technologisch, persönlich, vom Dienstleistungscharakter her und so weiter und so fort. Boah, das geht noch 3, 4, 5 Jahre gut. Aber wenn ich dann meine Immobilie verkaufe, dann muss das schon ein echt guter Makler um die Ecke kommen. Ne? Und jetzt kommt die Schnittstelle. Wir sind echt guter Softwarehersteller, so wie wir in Deutschland viele echt gute Softwarehersteller haben. Und du als Makler musst nicht Software bauen. Du stellst den People's Business Part. Team dich zusammen mit Softwarelösungen. Mehr kann ja nicht passieren. Also besser kannst du nicht sein. Wir nehmen Geld bei Investoren auf, investieren tausende Stunden, um Software zu entwickeln, und du kannst sie sozusagen per Schnipp kaufen. Geil. Also das ist das Konzept SaaS. Und das ist ja in ganz vielen Unternehmen, ob das sozusagen Automobilindustrie ist, ob das Healthcare ist, ob das Consumer Goods sind, in so vielen Bereichen des Lebens, des alltäglichen Lebens, ist SaaS ganz normal. Ne? Netflix, Spotify und so weiter und so fort. Der Immobilienmakler wehrt sich dagegen, ja, weil er meint, er muss alles selbst können. Und dabei verkennt er aber, dass die Anforderungen an ihn eben nicht mehr die sozusagen von vor 15, 15, 20 Jahren, sondern es eben ganz neue Anforderungen gibt, die sich nicht an seiner Messlatte messen, sondern an dem, was der Verkäufer auch kann und kennt. Mhm.
Du bist ja auch auf vielen Branchen-Events und PropTech-Events unterwegs. Hier Bits and Pretzels ist ja bei dir direkt vor der Haustür. PropTech Connect London, MIPIM in Cannes. Kannst du uns da so ein paar Eindrücke schildern, was da so gedacht und gezeigt wird?
Ja, sehr gerne. Der Markt gliedert sich so in drei Bereiche. Ne? Es gibt oder drei Segmente, wenn wir jetzt mal auf dem Real Estate, also auf dem Maklermarkt bleiben, nicht jetzt so Immobilie generell. Es gibt die großen Unternehmen, die sind gerade so an der Schwelle. Entwickle ich selber, also die klassische Make-or-Buy-Fragestellung, ja. Baue ich neue Software selbst? Gibt da ein großes blaues deutsches Maklerhaus, das ja sehr intensiv eigene Software entwickelt und auch eben vorantreibt? Oder kaufe ich auf dem Markt ein? Das ist vor allen Dingen in England, was ein sehr digitalisierter Markt ist, wo auch PropTechs ein sehr geiles Standing haben, weil es da eben auch extrem gute und starke Produkte gibt. Das ist da total normal. Ja? So, und diese Fragestellung stellt sich bei den ganz Großen. Kaufe ich ein oder mache ich selber? Diese Anforderung ist aber ehrlich gesagt eine, die muss ich mir als Startup eben überlegen. Kann ich mich bei so Enterprise-Kunden positionieren, indem ich flexibel genug bin und ich sag mal auch professionell genug in der Softwareentwicklung bin? Ne? Wenn ich mich in Deutschland hinsetze und mal so spontan auf den Sonntag ins Klavier greife und irgendwas Lustiges zusammenklimper, na, dann wird der Enterprise-Kunde mit 2000 Maklern im System nicht sagen, okay, Eickhoff, machen wir sozusagen. Ne? Sondern ich muss mich auch in deren, ich weiß nicht sagen, Niveau, aber in deren Sphäre sozusagen begeben, mit deren Anforderungen und deren Komplikationen. Darunter gibt es immer mehr Marktteilnehmer, dass ich spüre da, also gerade ist richtig Dynamik im Markt. Es gibt immer mehr Marktteilnehmer, international und mehr in Deutschland. Wir sind aber sowas immer so einen Ticken hinterher. Wir sitzen ja mal außen dran und auf so Events und gucken dann, was machen denn eigentlich die anderen? Und dann sagen wir, oh ja, gut, der hat schon, vielleicht könnte ich auch mal. Immer mehr Trend, dass man sich im Kern hinterfragt, wie ist eigentlich mein Blick für die Zukunft als Immobilienmakler? Also mein Auftreten, meine Customer Experience. Und da geht gerade viel. Also ich kenne gerade kein großes deutsches Makler-Franchise, Maklerunternehmen oder relevantes Maklerunternehmen von der Größenordnung, dass es marktbeeinflussend ist, ja. Das bist du mal schnell auch schon mit 10, 20, 30 Mitarbeitern in Deutschland, das nicht mit ziemlichem Gas beim Thema Digitalisierung gerade neu denkt. So, dieser Umbruch ist auf dem Markt. Und das ist stark. Ne? Und nebendran gibt es aber auch in Deutschland Branchen-Events, auf denen ich unterwegs bin, wo man dann so, ich sag mal in Anführungsstrichen, auch Leute trifft, die dann da hinkommen, um zu nörgeln. Ja, früher war doch alles besser und das ist doch scheiße und ich mach doch, ich weiß nicht, ob man das Podcast sagen darf. Bestimmt schon, oder? Das ist doch nicht so optimal. Oder kam jetzt gerade der Delfin sozusagen eingeflattert da, ja? Das ist doch alles blöd und hier und guck mal und hast du mal und so. Und da ist unsere Aufgabe eben aber auch als Softwarehersteller, die auch zu begleiten auf der Reise, auf der Transformation, in Anführungsstrichen, die zu motivieren, die zu überzeugen, es denen leicht zu machen, ne? Und das ist so ein bisschen das, was ich eben mitnehme. Also international geht schon sehr viel beim Thema Digitalisierung. Ich habe aber auch festgestellt, das war für mich eine sehr interessante Erkenntnis aus England. Wir haben uns dann beschäftigt, ist UK für uns ein Markt als DiBimo. Und ich habe immer gedacht, boah, irgendwie schwierig. Der ist schon völlig durchdigitalisiert, der Markt. Ja, da gibt es so viele Lösungen, so viele Unternehmen, so viel Geld, was da in PropTechs reingefeuert wurde. Und wir waren da auf diesem PropTech Connect Event, übrigens ein geniales Event. Wer da im September Interesse hat, sich mal so europaweit über Immobilientechnologie zu investieren, der Spot, Europas größtes PropTech Event, mega geil. Gerne gemeinsame Reisegruppe aus Deutschland, fahren wir alle dahin und schlauen sozusagen auf. Da war ich überrascht. Wir haben in Deutschland echt geile Technologie. Ja, also die haben so diese Standard UK PropTech, der ist so 2010er. Das ist so digitalisiert. Ja, also manuelle Sachen wurden digitalisiert, aber nicht Prozesse neu gedacht. Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo dann richtige Innovation entstehen kann. Wenn ich mich sozusagen von der Digitalisierung an von papierbehaften Prozessen löse, sondern sage, wie sollte es eigentlich in der richtigen Welt anders laufen? Und das haben die noch nicht so drauf. Und da habe ich das Gefühl, auch gerade in den letzten Jahren, dass wir in Deutschland einige Unternehmen haben, die auf den Markt gekommen sind, die dieses Thema Prozesse so neu gedacht haben, dass ich als neuer Anwender, als branchenfremder Anwender in die Immobilienbranche reinkomme und sage, boah, das ist der perfekte Prozess. Da mag der alte Haar sagen, um Gottes Willen, macht gar keinen Sinn. Aber am Ende bin ich Dienstleister für den Immobilienmakler und der Immobilienmakler Dienstleister für den Eigentümer und den Käufer. Und dieses Dienstleister-Mindset muss ich auch als Immobilienmakler haben. Und wenn der Kunde, also der Käufer, der Verkäufer nicht raus sagt, das war die beste Customer Experience aller Zeiten, so aller Amazonen, ja, dann habe ich was falsch gemacht. Oder mache ich nicht alles richtig. Kann man auch abschwächen. Und ich glaube, diesen Blick, den vermisse ich ein bisschen bei, ich sag mal, der Masse in Deutschland. Und habe da aber gerade wirklich so letzten 3 bis 6 Monate hat sich irgendwie was getan in der Branche. Ich weiß nicht, ob das jetzt sozusagen jetzt gereicht hat und es gerade kippt. Würde mich mal interessieren, was dein Blick so in die Richtung ist. Du hast da ja auch so die Stecknadel ganz nah am Digitalisierungsgrad der Branche. Aber das ist so ein bisschen mein Gefühl, was da gerade geht. Und das macht mir total Mut und Hoffnung und freut mich auch, weil es in so einem Rush, so ein bisschen wie so ein Goldrausch, alle denken so, oh, da geht was. Und das für alle beiden Seiten, für den Softwareentwickler und für sozusagen die Nutzer am Ende des Tages immer eine richtig coole Stimmung und eine gute Zeit.
Also ich merke auf jeden Fall, dass ich viel, viel mehr Immobilienhäuser gerade Gedanken darüber machen, ob sie noch richtig für die Zukunft aufgestellt sind. Mhm. Also zum einen geschuldet sicherlich jetzt gerade im Wohnbestandsimmobilienmarkt, der ja deutlich angezogen ist und einfach auch wieder die Profitabilität zurückgekehrt ist. Und andererseits ist das Bewusstsein da, dass man nicht so weiter Immobilien vermitteln kann, wie man in den letzten 25 Jahren vielleicht erfolgreich Immobilien vermittelt hat. Und das löst gerade bei ganz vielen eben auch einfach die Frage aus, wie geht's weiter mit meinem Unternehmen und bin ich richtig aufgestellt und was muss ich eigentlich ändern? Und genau, dann komme ich dann häufig auch ins Spiel rund um das Makler-Tech-Stack. Und das
habe ich mir auch sagen lassen.
Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so sehr den Blick, ich gucke natürlich, was es so an Trends auch außerhalb von Europas gibt, die relevant sind für Deutschland. Aber jetzt so tief in den UK-Markt reingeguckt, wie der so tickt, weil meine Kunden nicht in UK sind.
Vielleicht wäre das doch mal ein gemeinsames Projekt, dass wir im September gemeinsam nach London fahren und mal aufdecken, wie ist denn eigentlich so der europäische Markt digitalisiert, oder?
Ja, auf jeden Fall fände ich super spannend. Also ich beschäftige mich ja selber auch super gerne mit PropTechs und gucke, was geht Neues und wie kann das auch meine Kunden besser machen. Von daher super, super gerne.
Cool.
Ja, jetzt sind wir, glaube ich, einmal durch, oder? Haben wir noch was vergessen?
Wir haben doch gerade an der Oberfläche
gekratzt. Wir haben gerade an der Oberfläche.
Nein, hat mir mega Spaß gemacht.
Die Frage wäre, was kommt sozusagen noch? Wir haben über eure Pläne gesprochen, rund um CRM, rund um vielleicht auch beim Thema Suchprofil-Matching was zu machen. Wir haben über euren Impact im Immobilieneinkauf gesprochen. Wir haben über die Branche gesprochen. Ich hatte auf jeden Fall jetzt sehr kurzweilige, knappe 60 Minuten. Von daher
geht mir genauso.
Würde ich sagen, wenn ihr ein Stück weiter seid mit dem Thema CRM, wenn ihr ein Stück weiter seid mit dem Thema Profil Matching, falls das Realität werden sollte, ja, und ich dann demnächst bei Deep immer um Produktmanagement arbeite, dann...
Ich ruf da mal an, warte mal ganz kurz. Nee, super. Also absolut, lassen wir es gerne so machen. Und Stichwort, wenn das Realität werden sollte, wenn ich mir den hier an der Stelle noch verkneifen darf, wir wachsen gerade sehr stark im Team. Wenn jemand von euch Interesse hat, in Zukunft gemeinsam mit dem Robert bei uns im Produktmanagement zu arbeiten oder auch Interesse hat, mit unserer Software gemeinsam auf dem deutschen Markt unterwegs zu sein, also bei uns im Sales- und Vertriebsteam, würde ich mich persönlich super freuen, spannende und coole Kollegen aus der Branche kennenzulernen. Wir haben tatsächlich eine Maklerin, die bei uns anfängt im Softwarevertrieb. Also das ist für uns natürlich so die große Druckstelle gerade, wenn also jemand hier jetzt die 60 Minuten sich gegönnt hat und danach sagt, boah, klingt spannend, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr euch bei mir oder bei meinem Team meldet und wir möglicherweise dann gemeinsam die Themen, die Robert gerade angeschnitten hat, vorantreiben und dafür sicherstellen, dass der Podcast nicht 2026, sondern vielleicht noch 2025 läuft dazu.
Sehr gut, dann bleibt mir zum Abschluss noch die Frage an dich, Lars, welchen Gast du mir empfehlen kannst.
Sollen wir erzählen, wie der Podcast heute am Freitag, dem 11. April stattgefunden hat?
Klar, gerne.
Ja, es gab ja so ein, zwei sozusagen terminliche Verwerfungen, die ich mit an den Tisch gebracht habe, die dazu geführt haben, mea culpa, dass wir jetzt heute erst sozusagen zusammensitzen. In Kombination dessen habe ich mich mal damit beschäftigt, wen ich eigentlich mal gerne so von dir gegrillt hätte. Da fallen mir also die ein oder andere spannende Person ein. Was mich total reizt, den versuche ich gerade mal zu organisieren, aufzutreiben. Ich kann ihn hier nicht namentlich nennen. Aber ich habe mal in einem Vortrag gesessen vom Fraunhofer-Institut. Die haben offengelegt, woran die forschen und was die so international an Trendthemen sehen. Das ist vielleicht für den deutschen Immobilienmarkt da noch recht uninteressant, aber das hat mich dermaßen umgehauen. Ich dachte, wow, was eigentlich so in Real Estate überhaupt geht. Wenn du den mal richtig hier zwischen die Hörner nehmen könntest in deinem Podcast, würde mich das extrem reizen. Insofern setze ich gerade alles daran, den aufzutreiben und zu begeistern, in einem Podcast aufzutreten. Also diese Empfehlung würde ich gerne an der Stelle hier stehen lassen.
Gut, der Mann ohne oder die Frau ohne Namen mit der Apple Vision Pro auf dem Kopf.
Ja. ChatGPT kommt persönlich in den Podcast. Genau.
Super, nee, dann halt mich da auf dem Laufenden. Ja. Und vielen Dank an dich, vielen Dank an euch, liebe Hörer, für euer Interesse und lasst wie immer gerne Bewertungen da, auch für den Podcast. Der Podcast und ich leben davon, dass euch das auch Spaß macht. Solange werde ich das auch weitermachen, solange es euch und mir Spaß macht. Von daher, wenn ihr das honorieren könnt und wollt mit einer Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast, seid ihr dazu herzlich eingeladen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wie immer, per E-Mail an rk@profido-consulting.de. Danke euch und bis in zwei Wochen. Dann wird Planet Home, die Geschäftsführung von Planet Home, zu Gast sein im Podcast.
Die nächsten Münchner.
Die nächsten, ja, teilweise. Also teilweise, ja. Schon ein bisschen verstreut in Deutschland unterwegs.
Also der Firmensitz ist in München.
Firmensitz ist in München, habe ich auch so verstanden. Aber die Geschäftsleitung sitzt meines Wissens tatsächlich verteilt in Deutschland.
Das werden wir in zwei Wochen rausfinden.
Aber dazu dann mehr in zwei Wochen, genau. Danke euch nochmal und macht's gut. Tschüss.
Servus, ciao.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle zwei Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.